ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Irina Grabowski und wir widmen uns gleich einmal der Diskussion über das Bürgergeld, auf das Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine Anspruch haben. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen von der CDU hält das für einen Fehler. Das Bürgergeld würde die Menschen davon abhalten, sich einen Job zu suchen, behauptet er. Auf EU-Ebene war nach Kriegsbeginn entschieden worden, dass Flüchtlinge aus der Ukraine kein Asylverfahren durchlaufen müssen. Die Bundesregierung beschloss deshalb, dass nicht auf Basis des komplizierten Asylbewerberleistungsgesetzes gehandelt wird, sondern das Bürgergeld an diese Menschen ausgezahlt wird. Unser Reporter Jasser Speck hat sich erkundigt, wie es mit dem Bürgergeld für Ukrainer in unserer Region aussieht.
In Berlin gehen 29% der Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit einer Arbeit nach. In Brandenburg sind es etwas weniger, 24,5%. Diese Zahlen stammen von der Bundesagentur für Arbeit und sind vom November 2023. Verschwindend gering, nannte Brandenburgs Innenminister Stübgen von der CDU am Wochenende diese Werte. Julia Kosjakova vom Institut für Arbeitsmarktforschung widerspricht dem vehement.
Das kann ich nicht unterstreichen. Also die Beschäftigungsquote von ukrainischen Staatsangehörigen liegt bei 27% im ersten Quartal 2024.
27% Beschäftigungsquote, die Zahl bezieht sich auf ganz Deutschland.
Also verschwindend gering kann ich nicht unterstreichen.
Der CDU-Politiker sagte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland außerdem, dass das Bürgergeld eine Arbeitsaufnahme der Geflüchteten bremse. Auch dieser Aussage widerspricht die Arbeitsmarktforscherin Kosjakova.
Wir haben keine empirische Evidenz, erstmal, dass Bürgergeld hier eine Rolle spielt für ukrainische Geflüchtete.
Und dennoch, die Bundesagentur für Arbeit sagt, Stand Februar beziehen knapp die Hälfte der in Berlin lebenden Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit Bürgergeld. In Brandenburg sind es etwas mehr als die Hälfte. Für eine alleinstehende Person, die aus der Ukraine nach Deutschland geflohen ist, bedeutet das 563 Euro pro Monat. Stübgen bezeichnete die Zahlung von Bürgergeld an ukrainische Geflüchtete als generell falsch. Für den CDU-Politiker passe es nicht zusammen, davon zu reden, die Ukraine bestmöglich zu unterstützen und im gleichen Atemzug fahnenflüchtige Ukrainer zu alimentieren. Kritik an dieser Aussage kommt unter anderem aus Berlin. Die Senatorin für Integration Kanzel Kieseltepe von der SPD kritisierte, Stübgen würde Menschen aus der Ukraine unter Generalverdacht stellen. Kritik kam auch von den Berliner Grünen. Wie viele der in Berlin und Brandenburg lebenden Ukrainer sich der Kritik, fahnenflüchtig zu sein, tatsächlich stellen müssen, ist nicht bekannt. Fakt ist aber, dass sehr viele von ihnen Frauen und Kinder sind, die nicht kämpfen müssen. Von den rund 5000 Männern im wehrfähigen Alter, die in Brandenburg leben, ist ebenfalls nicht erfasst, ob sie fit oder wehrunfähig sind. Und selbst wenn, Wolfram Bayer von der Internationalen der Kriegsgegner hat Verständnis für diejenigen, die nicht kämpfen wollen.
Es sind nicht unbedingt irgendwelche religiösen, ethischen Motive, sondern einfach um mit dem Leben davon zu kommen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Stübgen fordert unterdessen, dass die ukrainischen Geflüchteten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten sollen. Für alleinstehende ukrainische Geflüchtete hieße das eine Kürzung von über 100 Euro pro Monat. Ob es dazu kommt, ist unklar. Die Äußerungen Stübgens werden aber auf der in dieser Woche beginnenden Innenministerkonferenz sicherlich Gesprächsthema sein.
Nachtrag dazu, die Bundesregierung plant bisher nicht, die Zahlungen von Bürgergeld an ukrainische Kriegsflüchtlinge in Deutschland einzuschränken. Diese Bürgergelddiskussion wird also ihren Niederschlag finden auf der Innenministerkonferenz ab Mittwoch in Potsdam. Und auch ein anderes Thema, nämlich Abschiebungen nach Afghanistan und auch nach Syrien. Begonnen hatte die Diskussion nach dem Tod eines Polizisten in Mannheim. Ein afghanischer Asylbewerber hatte ihn niedergestochen. Im Vorfeld der Innenministerkonferenz warnten nun heute Flüchtlingsorganisationen deutlich vor Abschiebungen in diese Länder. Ihre Gründe fasst unser Reporter Nico Hecht zusammen.
Der flüchtlingspolitische Sprecher von Pro Asyl in Deutschland, Tarek Alaus, warnt eindringlich, wer nach Afghanistan in die Hände der Taliban oder nach Syrien in die des Assad-Regimes abgeschoben wird, dem drohen schwerste Repressalien.
Man kann ohne Grund in Syrien oder Afghanistan verhaftet werden. Wir sprechen hier über autoritäre und islamistische Regime, die keine Grundsätze der Menschenrechte umsetzen in diesen Ländern. Deswegen, es bedeutet eine große Gefahr für diesen Menschen.
Beide Regime hätten bereits tausende Menschen einfach verschwinden lassen, so Alaus weiter. Und bis heute bekomme Pro-Asyl Berichte aus der Zivilgesellschaft, dass in Afghanistan und Syrien Rückkehrern aus dem Ausland willkürliche Verhaftungen drohen.
Menschen, die aus Libanon zurückgekehrt wurden in den letzten Monaten alleine, sind über 20 Menschen verschwunden aufgrund ihrer politischen Arbeit im Ausland. Das betrifft auch große Teile dieser Communities tatsächlich. Man muss nicht unbedingt auch aktiv im Ausland sein, um verhaftet zu werden.
Menschen, die dann teilweise auch Folter ausgesetzt sind. Die Europäische Menschenrechtskonvention verlange aber, so der Pro-Asylsprecher, dass nur dahin abgeschoben werden darf, wo Foltergefahr ausgeschlossen sei. Aber weder in Afghanistan noch in Syrien seien Leib und Leben sicher, sagt auch Annika Schlingheider vom Kinderhilfswerk Terre des Hommes. Die Diskussion sei eine Scheindebatte. Die Innenminister würden wissen, dass diese Abschiebungen rechtlich nicht zu halten wären. Aber die Debatte baue auch eine riesige Drohkulisse auf.
Muss ich das vorstellen? Dann ist man geflüchtet, zum Beispiel vor den Taliban in Afghanistan, und liest jetzt hier in der Zeitung, dass man selber, die Familie, Freundinnen und Freunde, genau dorthin wieder abgeschoben werden sollten. Das schafft riesige Ängste, und anstatt dann der Integration zu helfen, bewirkt es genau das Gegenteil.
Statt solcher Abschreckungspolitik fordern die Flüchtlingshilfsorganisationen, dass die Innenminister den Schutz von Geflüchteten voranbringen. Die Konferenz müsse sichere Fluchtwege aufzeigen, sagt die Terre des Hommes-Sprecherin, für die es ja auch schon Beispiele gäbe.
Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit der Landesaufnahmeprogramme. In Brandenburg gab es ein Landesaufnahmeprogramm, was jetzt nicht verlängert wurde, obwohl das ein sicherer Weg ist, Menschen zum Beispiel aus Syrien sicher nach Deutschland zu holen, ohne dass sie diese elende Flucht, die oft tödlich endet, auf sich nehmen müssen.
Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, haben die Flüchtlingshilfsorganisationen eine ganze Reihe Proteste rund um die Innenministerkonferenz von Mittwoch bis Freitag in Potsdam organisiert. Mit Workshops, Konferenz und einer Demo vor dem Landtag am Internationalen Weltflüchtlingstag am Donnerstag.
Soweit unser Landesreporter Nico Hecht.
Aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte.
Auch in Berlin und Brandenburg, da warten viele Geflüchtete auf das Kriegsende in ihrer Heimat, der Ukraine. Deutsch lernen und Kontakt zu Menschen in der neuen Umgebung können diese Zeit etwas leichter machen. Das Freiwilligenzentrum Treptow-Köpenick vermittelt sogenannte Kiez-Tandems. Das heißt, eine Berlinerin, ein Berliner verbringt Zeit mit einer Ukrainerin oder einem Ukrainer. So ein Tandem sind zum Beispiel Christina Czopik und Ina Sarikova. Die sind heute am Wasser zusammen unterwegs.
Und hier können wir uns auch mal ein Boot ausleihen. Das ist auch ganz stabil auf dem Wasser. Da muss man nur treten und dann können wir über die Spree fahren.
Was bedeutet ausleihen?
Ausleihen? Also wir bezahlen Geld für eine...
Wenn die beiden sich treffen, dann ist das immer eine Mischung aus Deutschunterricht und etwas zusammen unternehmen.
Ina und ich gehen heute auf ein Konzert im Kulturhaus Insel Berlin. Die haben da einen Biergarten, da tritt jemand auf, und wir mögen Kulturveranstaltungen. Wir unternehmen gerne Sachen in unserer Freizeit und das schauen wir uns heute zusammen an.
Ja, ein bisschen spazieren und sprechen miteinander.
Nach Kriegsbeginn in der Ukraine wollte die Berlinerin Christina, die auch Russisch spricht, helfen. Sie hat sich beim Freiwilligenzentrum Sternenfischer Treptow-Köpenick gemeldet für ein Tandem mit einer geflüchteten Person. Christina und Ina hatten sofort einen Draht zueinander.
Christina auch hat gesagt, ihre Vater von der Ukraine, und aber sie war in der Ukraine
noch nie,
ja. Und sie will auch mehr wissen über dieses Land. Und das auch war für mich interessant, etwas erzählen über mein Land.
Die beiden haben 20 Jahre Altersunterschied, aber trotzdem ganz viele Gemeinsamkeiten. Ina ist Grundschullehrerin, Christina Erziehungswissenschaftlerin. Seit einem Jahr treffen sie sich wöchentlich und sie sind Freundinnen geworden. Das Besondere an ihrer Beziehung ist, dass es kein Ungleichgewicht gibt, dass nicht also die deutsche Christina die ganze Zeit die ist, die die geflüchtete Ina unterstützt, sondern dass die beiden sich gegenseitig was geben. Singen zum Beispiel ist eine gemeinsame Leidenschaft der beiden Frauen.
Genau, das gibt es auf Ukrainisch und auf Deutsch.
Я на вогім сумнім перелозі буду сіять.
Сіять.
Okay. Probieren wir. Eins, zwei, drei.
Christina lernt von Ina ukrainische Volkslieder. Und für Ina ist es ein Trost, dass sie mit Christina so viel aus ihrer Heimat teilen kann. Denn ihre Sehnsucht nach Zuhause ist groß.
Ich komme aus der Region Bucha. Ich denke, haben Sie gehört, was passiert dort? Und mein Mann hat gesagt, dass ich muss mit meiner Tochter fahren. Ich denke jeden Tag an mein Land und an meine Familie.
Das Freiwilligenzentrum Sternenfischer in Treptow-Köpenick sucht weitere Freiwillige. Das hauptamtliche Team steht den Tandems beratend zur Seite. Außerdem gibt es für alle Ehrenamtlichen eine Qualifizierung und monatliche Gruppenangebote zum Austausch. Interessierte müssen mindestens 18 Jahre alt sein und können sich unter folgender E-Mail-Adresse anmelden: info@kieztandem.de.
Mehr davon gibt's auch im Fernsehen. Der Tag. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Die AfD ist im Aufwind. Gerade erst hat sie mit fast 16% erreicht, dass sie zweitstärkste Kraft wird in Deutschland bei der Europawahl. In Berlin wurde heute die Kampagne AfD-Verbot jetzt vorgestellt, die, wie der Name sagt, sich für das Verbot der Partei einsetzt. Wie und warum? Dazu der Bericht unseres Reporters Karl Winterhagen.
Die Kampagne AfD-Verbot jetzt hat sich nichts weniger als das oberste Gebot des Grundgesetzes auf die Fahnen geschrieben. Menschenwürde verteidigen steht auf dem Banner, hinter dem sich verschiedene Akteure versammelt haben. Der Paritätische Gesamtverband unterstützt ein AfD-Verbot genauso wie der Republikanische Anwältinnen- und Anwälteverein und ein Netzwerk von zahlreichen postmigrantischen Vereinen. Die Kampagne fordert, dass Vertreter aus Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat einen Verbotsantrag gegen die AfD beim Bundesverfassungsgericht stellen. Denn, so Ulrich Schneider, der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, die AfD stelle die Menschenwürde massiv in Frage.
Und deswegen ist es unserer Ansicht nach Zeit, dass, wenn wir als Zivilgesellschaft mit Millionen Menschen auf die Straße gehen, um eine Brandmauer gegen rechtsradikale Leugner der Gleichwürdigkeit aller Menschen errichten, dass auch die staatlichen Organe jetzt tätig werden und uns nicht alleine lassen als Zivilgesellschaft.
Aber die rechtlichen Hürden für ein Parteienverbot sind hoch. Eine Partei darf nur verboten werden, wenn sie aktiv versucht, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen. Und es muss erwiesen sein, dass die Partei mit ihrem Handeln Erfolg haben könnte. Beide Kriterien sieht Lukas Theune vom Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein als erfüllt an. Er ist optimistisch,
dass die Behörden genug Material bereits zusammengetragen haben und auch weiter noch zusammentragen können. Das belegt im Ergebnis, dass die AfD eben gegen diese Grundsätze verstößt, gegen diese aktiv handelt und darauf ausgeht, eben diese freiheitlich-demokratische Grundordnung insoweit zu beeinträchtigen.
Dass die Kampagne jetzt starte, kurz nach den guten Europawahlergebnissen der AfD, habe nichts mit politischem Opportunismus zu tun, so Theune. Vielmehr liefere die Größe der AfD ein Argument mehr, sie zu verbieten.
Es geht also nicht darum, dass man sagt, eine Partei ist irgendwann zu groß oder zu oft gewählt worden oder von zu vielen unterstützt worden, als dass man sie verbieten kann. Gerade das ist eben nicht vorgesehen. Sie kann nur dann nicht verboten werden, wenn sie zu klein ist. Aber wenn sie eine Relevanz hat und wenn sie planvoll darauf hinarbeitet, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung abzuschaffen, ja, dann darf sie auch dann verboten werden, wenn sie von vielen gewählt und unterstützt wird.
Ein Verbot würde der AfD ihre Organisation, ihre Finanzierung und ihre Legitimität nehmen, sagt Julia Dück von der Kampagne AfD-Verbot jetzt. Die Kritik, dass das Verfahren wahrscheinlich scheitern könnte oder die Gefahr, dass die AfD einen Nutzen daraus ziehen könnte, indem sie sich als Opfer darstellt, die sieht sie nicht.
Ich glaube, die größte Gefahr ist die Gefahr, die im Moment von der AfD ausgeht, weil sie das Leben von Menschen konkret angreift, weil sie das Grundgesetz missachtet, weil sie die Menschenwürde angreift. Und insofern wäre es die größte Gefahr und das größte Risiko, was wir eingehen können, nicht zu handeln.
Julia Dück möchte im Rahmen der Kampagne in den kommenden Monaten Proteste organisieren und auf Politikerinnen und Politiker zugehen, um diese dazu zu bringen, ein AfD-Verbot zu unterstützen.
ungewisse Erfolgsaussichten, aber trotzdem eine Kampagne kämpft für das Verbot der AfD. Die Politik ist da sehr zurückhaltend in diesem Zusammenhang. Und das war's von mir. Mein Name ist Irina Krabowski.
Sie fanden's gut? Dann können Sie den Podcast gleich abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und Der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.